Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 9. März 2022. Andreas ist hier mit der Technik beschäftigt. Wir hoffen, dass heute alles gut geht. Er hat sich neues Equipment zugelegt. Und Andreas, ich bin überzeugt, du schaffst es.
Ja, also ich bin auch ganz überrascht hier, wie das hier alles läuft und was für eine technische Begabung ich doch habe, was ich bis gestern noch gar nicht wusste. Aber hier mit diesem ganzen Kabelsalat und den ganzen Geräten, die hier stehen, ich versuche das jetzt hier in den Griff zu bekommen. Andernfalls habt ihr was zu lachen, wenn es natürlich wieder zum Schluss mit der Anfangsmusik beginnt oder irgend so ein Fauxpas, der mal passieren könnte. Und wir können ja nicht wiederholen dann. Wir haben heute ein schönes Wetter. Der Himmel ist blau. Es sind ein paar Wolken am Himmel und es wird heute sonnig, aber es ist wieder kälter geworden. Ich hatte ja gesagt, es wird wärmer, aber ist es nicht geworden. Wir haben jetzt heute Morgen 6 Grad minus gehabt, geht aber heute wieder wärmer zu und ganz klar, der Sonnenverlauf verändert sich jetzt und es wird jetzt in den Frühling langsam übergehen. Ist noch ein bisschen Schnee auf der Strecke hier draußen und der See changiert mit dunklen Flecken in der Mitte und vorne etwas grauer und hinter ganz silbern. Habe ich das gut erklärt?
Ich finde das, also besser kann man es einfach nicht machen. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast auch gesagt, der Frühling kommt langsam. Die Betonung liegt hier auf langsam. Denn wenn man sich den Wetterbericht anschaut, was übrigens auch hilft bei so einer Prognose, dann sieht man, dass es noch eine Weile kalt bleibt. Ihr Lieben, die Welt dreht sich und dreht sich wieder ein Stückchen schneller. Rüstet euch und erschrecket. Wir sind hier alle in dieser Energie und wir werden die Dinge durchstehen. Und zwar im Gottvertrauen. Denn es ist ja vieles, was sich im Moment ereignet. Die Preise explodieren für Energie, für Gas, für Öl. Überall gibt es Sanktionen, Boykotts und so weiter. Da kommen wir gleich drauf. Wir fangen heute mit einem anderen Thema an, das aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist und vor allem aufzeigt, wie Politiker arbeiten, um möglichst nach außen hin gut dazustehen, egal welche Krise gerade wütet und egal wie schwer sich diese Krise auf Menschenschicksale auswirken könnte. Und da sind wir bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz letztes Jahr. Ihr erinnert euch, im Ahr-Gebiet. Und der Fokus berichtet heute, dass es SMS-Protokolle gibt, die jetzt vorliegen und die zeigen würden, wie wörtlich kaltschnäuzig die Grüne und ihre Getreuen sich über das humanitäre Drama hinwegsetzten. Die Grüne, damit ist gemeint die heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, heißt sie. Sie war, als die Flutkatastrophe letztes Jahr in dem Ahrgebiet wütete, in der Regierungsverantwortung in Rheinland-Pfalz. Und es heißt hier also wörtlich, eine Mitarbeiterin schickte am Morgen des Unglückstags an den damaligen Pressechef Dietmar Brück eine SMS, dass die Lage durch den Starkregen dort verdammt ernst sei. Da müsse man schnell reagieren. Und Brück antwortete einem großen Verteiler, unter anderem auch an Ministerin Anne Spiegel, wörtlich: Die Starkregenkatastrophe wird das beherrschende Thema dieser und nächster Woche sein. Anne braucht eine glaubwürdige Rolle. Und dann machte der Pressemann der grünen Politikerin Vorschläge. So zum Beispiel den Part der Anteilnahme übernehme Regierungschefin Dreyer, das grüne Umweltministerium, dem Anne Spiegel damals vorstand, sollte aber über die Hochwasserlage und die Warnungen informieren. Warnungen, die während der Flutkatastrophe allerdings weitgehend ausgeblieben waren, kommentiert der Fokus das hier. Und Ministerin Spiegel sollte zugleich medienwirksame Ortstermine durchführen. Wörtlich wurde hier zitiert: Anne bei Reparaturarbeiten, Anne bei Hochwasserschutzprojekten, dort wo neue Gefahren drohen, Besuch mit Journalisten bei Hochwassermeldezentren und so weiter. Und während sich die Horrormeldungen über das Ausmaß der Naturgewalten häufen, dachte Herr Brück als Pressemann für die Grünen schon weiter. Politisch müsse man aufpassen, dass der Koalitionspartner SPD, angeführt von der Ministerpräsidentin Dreyer und deren Innenminister, nicht mit einem Fünf-Punkte-Plan, wie man künftig mit Starkregen umgehen sollte, alleine politisch davon sprechen. Seine SMS sagte, da müssen wir dazu und selber überlegen. Und es geht hier noch weiter, also wie das alles dann zurecht frisiert wurde, wie die grüne Umweltministerin Anne Spiegel möglichst gut dastehen sollte. Ich möchte nur kurz sagen, es waren dann in dieser Nacht 134 Menschen, die insgesamt bei der Flutkatastrophe ums Leben gekommen waren.
Ja, und das ist tatsächlich ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die diese furchtbare Katastrophe erleben mussten, zu erkennen, wie unfähig und inkompetent dort diese führende verantwortliche Politikerin dort war. Das ist ja jetzt ein Individuum, was da jetzt fällt. Man darf ja nicht pauschalisieren. Allerdings erkennt man schon in der Politik bestimmte Muster. Was mich erschrocken hat bei diesen SMS, die dann waren, das war die erste Frage von ihr als Verantwortliche: Müssen wir jetzt irgendetwas tun? Und dann kam dann als Antwort, verweise da mal auf die amtlichen Wetterministerien, und wobei man genau weiß, dass dieses, ich habe das den Begriff jetzt nicht im Kopf, was das für eine Behörde ist, wobei man genau weiß, dass diese Zahlen dort überhaupt nicht aktuell sind und damit überhaupt nicht geholfen werden kann. Und dann ging der gesamte Schwerpunkt nur noch um das Image. Das heißt, hier wird also eine Tragödie, hier werden menschliche Tragödie, hier werden Tote genutzt, um ein Image zu polieren, um sich möglichst noch dabei als Gewinner herauszustellen. Und das ist natürlich nicht nur zynisch, sondern das ist auch ein bisschen menschenverachtend an der Stelle und natürlich auch verbunden mit einer gigantischen Unfähigkeit.
Ja, ein bisschen menschenverachtend finde ich es nicht, sondern es ist blamabel aus meiner Sicht, und das ist nur meine persönliche Meinung. Denn ich habe hier gerade noch mal ein Stück weiter gelesen. Dieser Pressesprecher der Grünen, der war also nur daran interessiert, dass seine Ministerin eine gute Figur abgibt. Und da hat er Folgendes vorgeschlagen: Annes Rolle muss meines Erachtens immer mit einer konkreten Rolle oder Zuständigkeit verbunden sein. Es darf nicht nach politischer Instrumentalisierung aussehen. Das Mitgefühl für die Opfer, das kommentiert der Fokus hier, das Drama, all dies kam in den Nachrichten kaum zum Tragen. Vielmehr beschäftigte sich die Grünen-Spitze in Rheinland-Pfalz schon am Morgen nach der Katastrophe mit machttaktischen Überlegungen. Und Ministerin Spiegel hat dann dem Grünen-Pressesprecher zugestimmt und hat gesagt, so machen wir es, und hat darüber nachgedacht, wie man die Schuld an dem Flutdesaster von sich selbst ablenken und etwaige Attacken durch den sozialdemokratischen Koalitionspartner abfedern könnte. Und ihre Aussagen machten deutlich, dass die Regierungsspitze in Mainz genau wusste, dass vieles in der Flutnacht schiefgelaufen war. Da schreibt sie: Lieber Dietmar, das deckt sich mit meinen Überlegungen, plus das Blame Game, also die Schuldzuweisungen, könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben. Ich im Kabinett. Zitat Ende. Sie wollte außerdem herausstreichen, dass ohne die Präventions- und Vorsorgemaßnahmen der Grünen alles noch viel schlimmer geworden wäre. Ja, es ist viel schlimmer.
Ja, eigentlich ist das eine gigantische Affäre, die da läuft. Also sowas, wenn ich das vergleiche mal früher, das ist zwar ein anderer Sachverhalt, mit Guillaume, oder wir gucken uns beispielsweise die großen Affären in den USA an, beispielsweise, die wir hatten, warum Nixon damals gehen musste, Watergate, das wären ja heute nur noch Faktoren in irgendeinem hinteren Blätterwald einer normalen Zeitung. Das ging damals durch die Welt. Das heißt, es ist so mehr oder weniger die gesamte Moral, der Anstand, die Ethik komplett irgendwie verkommen. Und ich befürchte, da natürlich jeder Politiker in einer bestimmten Ebene mit solchen Pressevertretern zu tun hat, dass da wahrscheinlich im Prinzip es bei jeder Notfallsituation und wenn die Bomben fallen würden, es genau so auch läuft. Und genau das ist das Personal, auf das die Menschen sich verlassen wollen. Dieses Personal sind die Leute, auf die man eine Vollkaskomentalität abgestimmt hat, der normalen Bürger, nach dem Motto, die da oben werden es richten. Und wenn ich sehe, wie hier auf der politischen Ebene in solchen regionalen Fällen gearbeitet wird, und ich sehe mir dann die Corona-Politik an, ich sehe mir Herrn Lauterbach an, das ist ja dann noch eine vermeintliche Stufe höher, ich sehe seine aufgerissenen Augen und mache mir wirklich Gedanken, wo kommen die eigentlich her? Oder sind da irgendwelche Drogen im Spiel? So kommt es mir manchmal vor. Das ist mein persönlicher Eindruck.
Die Augen herkommen?
Nein, die Augen nicht, die aufgerissenen Augen. Also ich habe ja neulich mit einer Ärztin darüber gesprochen und die hat da ganz offen drüber gesagt, dass sie mit mehreren darüber sprachen, schon untereinander, und dass da offen diskutiert wird, dass Herr Lauterbach offenbar Drogen nimmt. Also das habe ich natürlich nicht jetzt, das sage ich nicht von mir, sondern das ist mir so zugetragen worden, aber aus berufenem Munde, und dass da aus deren Sicht überhaupt kein Zweifel besteht. Das ist natürlich jetzt nur wiedergegeben von dem, was ich da gehört habe, aber mir fällt auch sein Gesicht manchmal schon ein bisschen auf. Was ich damit nur sagen will, ist, dass hier die Demokratie natürlich in einer wirklichen Offenbarung sich jetzt hier entwickelt, und normalerweise müsste diese Frau Spiegel sofort zurücktreten, inklusive dieser ganzen anderen Menschen, die dort auf Kosten anderer nochmal Politik machen wollte und sogar über Leichen gehen. Das sind 134 Tote, die da gleich am Anfang schon benannt wurden. Das heißt also wirklich ein Narzissmus über Leichen. Und da wird es dann wirklich ganz haarig.
Es sind ja nicht nur diese vielen Toten, sondern es sind unzählige Familien, deren Leben völlig aus den Angeln gehoben wurde. Jetzt kann man nicht die ganze Katastrophe diesen Leuten zuschreiben, das wollen wir auch nicht machen. Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, dass man nicht alles stehen und liegen lässt und sofort alle Maßnahmen in Gang setzt, damit geholfen werden kann, das ist das, was einen hier wirklich umhaut. Also wenn ich mir jetzt im Lichte dieses Ereignisses anschaue, welche Weltpolitik hier gerade von den Grünen mitbestimmt wird, aber es ist eben nicht nur eine Frage, ob es die Grünen sind, sondern in der Politik geht es generell um die Frage, wie stehe ich am besten da? Jeder rettet seine Haut und wagt deswegen auch nicht, das, was vielleicht in seinem Innersten vor sich geht, eine eigene Meinung zu äußern, dann, das ist halt diese komische Transformationszeit.
Ja, mir geht es in diesem Zusammenhang auch nochmal darum, um klarzumachen, ja, es stimmt, diese Flut in diesem Ahrtal, da hat natürlich kein Politiker einen Einfluss drauf, der jetzt gerade irgendwo an der Macht sitzt oder an dem vermeintlichen Hebeln der Macht sitzt, sondern das sind wiederkehrende Ereignisse. Diese Überflutung im Ahrtal ist übrigens kein neuer Vorgang, weil seit Hunderten von Jahren diese regelmäßigen Flutungen bekannt sind. Insofern fragt man sich natürlich auch politisch, gerade wenn eine Vollkaskomentalität der Menschen herrscht, sie also ihre Eigenverantwortung abgegeben haben, dass man dann darauf verlassen sich sollte, dass die Politik zum Beispiel bestimmte Bauvorhaben einfach nicht zulässt, weil sie weiß, dass meinetwegen alle 130 Jahre so etwas kommt. Wir erleben das ja gerade auch in der australischen Region, wo ja große Gebiete unter Wasser stehen. Und wenn man dann viele dieser Dinge überprüft, diese Überschwemmung, dann stellt man fest, dass das in Gebieten stattfindet, wo man erst vor wenigen Jahrzehnten anfing, ganze Städte zu errichten und auch zu bauen. Und man wusste ganz genau, dass alle 100 oder 120 oder 150 Jahre schwerste Überschwemmungen dann sind. Aber wenn ich in einer solchen Periode bin oder kenne sie und ich habe dann meinetwegen 50 Jahre nach der letzten Überflutung und habe dann noch weitere 50 Jahre, bevor die nächste erwartet wird, dann kann man natürlich im kurzfristigen Denken auch der Politik dann die Baugenehmigungen raushauen und dann in großen Tälern und in Tiefen quasi ganze Städte errichten und sich dann wundern, wenn erwartungsgemäß dann 50 Jahre später eine Riesenüberflutung kommt. Auch diese Dinge bitte ich immer zu berücksichtigen, wenn man dann ganz schnell dabei ist und sagt dann noch aus der Politik, diese Überschwemmung im Ahrtal oder auch die Überschwemmungen in Australien haben etwas mit der sogenannten globalen Klimaerwärmung zu tun. Auch da gibt es noch ganz andere Perspektiven, die allerdings schlichtweg ausgeklammert werden, weil mit wissenschaftlichen Methoden aus meiner Sicht nicht mehr gearbeitet wird, sondern mit unwissenschaftlichen Modellen. Das ist das, was die IPCC macht. Und das ist auch das, worauf die globale Politik abgestimmt ist. Und ich bezweifle, dass das was mit Umweltschutz oder mit Klimaschutz zu tun hat, sondern mit strategischen Grundlagen, Machtstrukturen zu verändern und zu übernehmen.
Wir sprechen heute noch ausgiebig darüber, was hinter manchen Entscheidungen globaler Art, vielleicht um den Kampf der Weltmacht, so welche Hintergründe da eine Rolle spielen. Und wir wollen uns jetzt dem Thema, das alle im Moment natürlich beschäftigt, zuwenden. Das ist der Ukraine-Russland-Krieg. Das ist der Krieg auch gegen Russland von Seiten des Westens. Und was ich eigentlich jetzt gar nicht viel heute Morgen in den Mainstream-Medien gefunden habe, was wir aber in russischen Meldungen finden, ist, dass Kiew und Moskau heute eine Waffenruhe vereinbart haben für die Evakuierung von Zivilisten. Und zwar soll diese Waffenruhe heute von 8 bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit gelten, mit dem Hinweis oder mit dem Grund, dass Zivilisten über mehrere humanitäre Korridore das Kampfgebiet verlassen können. Und diese Kampfgebiete, diese Stützpunkte sind auch alle namentlich benannt. Das würde ihr zu weit folgen. Ihr könnt mit den wenigsten wahrscheinlich etwas anfangen. Und dem russischen Verteidigungsministerium zufolge hat Moskau angeboten, Menschen aus verschiedenen Städten, aus Kiew, aus Charkow, Mariupol und so weiter, nach Russland oder in andere ukrainische Städte zu bringen, schreiben die russischen Nachrichten. Und danach habe Kiew es bislang abgelehnt, Ukrainer in das Nachbarland Russland evakuieren zu lassen. Und es hat wohl mehrere Anläufe gegeben für Evakuieren, die waren aber in den meisten Fällen gescheitert. Und dieser Tag offenbar ist eine Chance für viele Flüchtlinge.
Naja, es gibt ja zwei Richtungen. Wenn wir hier aus dem Westen über die Ukraine besprechen, dann geht es immer um den westlichen Teil, der ja EU-orientiert ist, aber nicht zur EU gehört. Und auf der anderen Seite gibt es den östlichen Teil, der sehr russisch orientiert ist, den man im Westen immer weglässt. Im Gegenzug lässt man natürlich in Russland gern den westlichen Teil weg und spricht eher über den östlichen Teil. Denn es gibt ja zwei Gruppierungen von Flüchtlingen, nämlich Leute, die aus dem Westen in Richtung noch weiter westlich, sprich nach Polen und dann nach Deutschland auswandern. Und dann gibt es natürlich auch viele Ukrainer, die nach Russland auswandern, die nämlich in Donetsk, Lugansk und so weiter in den östlichen Territorien leben. Und insofern ist es immer so problematisch, wenn wir es mit einer Medienpolitik haben, wo die Medien nicht mehr berichten, sondern wirklich selbst die Politik beeinflussen und auch zum Krieg regelrecht aufrufen und natürlich auch Hass und Hetze treiben, dass einem manchmal wirklich die Spucke wegbleibt.
Ja, da ist sie mir gerade schon fast weggeblieben. Ja, und Andreas, wir haben gestern ganz erstaunt eine Meldung uns näher angesehen, beziehungsweise hast du das gemacht, die vom Spiegel veröffentlicht wurde. Schlagzeile: EU-Staaten erwägen Bündnisfall. Warnung an Russland. Und da heißt es, die EU will bei ihrem Gipfeltreffen eine deutliche Stärkung ihrer militärischen Fähigkeiten beschließen. Und im Entwurf der Abschlusserklärung ist nach Spiegelinformation sogar von einer sogenannten EU-Beistandsklausel die Rede. Und das Ganze, dieser Tagungsort, wo die sich treffen werden, die Staats- und Regierungschefs, das ist ausgerechnet auf Schloss Versailles. Das hat ja nun auch historische Bedeutung und Relevanz. Und dort soll nicht nur das Ende der Abhängigkeit von russischen Gas-, Kohle- und Öllieferungen beschlossen werden, sondern dieser jüngste Entwurf der Erklärung enthält eben auch, übrigens anders als eine frühere Version, das ist also jetzt im Nachhinein hineingekommen, einen Hinweis auf die Beistandspflicht der Europäischen Union bei einem Angriff auf eines ihrer Mitglieder. Sollte die Passage, heißt es hier, auch in der finalen Version der Gipfelerklärung stehen, wäre das nach Ansicht von Diplomaten eine klare Warnung der EU an Russlands Präsidenten Putin.
Ja, und mit dem letzten Satz ist es dann auch als Geklapper mehr oder weniger entlarvt. Denn es ist natürlich kein Bündnisfall. Denn ein Bündnisfall, da braucht man nur mal ganz kurz überprüfen, wie der definiert ist, bezieht sich im Rahmen der EU oder Beistandssituation im Rahmen der EU oder auch der NATO. Das ist in beiden Fällen ziemlich ähnlich, für den Laien mal ausgedrückt, dass es muss natürlich ein Mitglied sein, welches angegriffen wird. Und Ukraine ist weder ein EU-Staat noch ein NATO-Mitglied. Und insofern lässt sich da überhaupt kein Beistandsvertrag ziehen und auch kein Bündnisfall ausrufen, weil da gar kein Bündnis besteht. Also das ist so ein typisches Kriegsgeklapper, wo man mit Überschriften mehr oder weniger versucht, hier eine Einheit nach außen darzustellen. Das ist so wie, wir sind ganz stark und die anderen sind ganz schwach und die kommen nicht gegen uns an. Ich habe vorhin gelesen in einer großen Überschrift, dass Russland vor der Staatspleite steht und die Leute fangen jetzt schon an zu hamstern und kaufen alle jetzt in den Läden ein. Und dann denke ich immer, ja, das stimmt wohl, aber ich bin froh darüber, dass im Westen keine Staatspleite in Sicht ist und alles ganz gesund ist und alles rund und die Preise schön niedrig sind und dass von einer Staatspleite überhaupt nicht die Rede sein kann oder von einem Zusammenbruch der Ökonomie. Also es ist einfach peinlich, aber das gehört eben halt zu diesem Kriegsgeklapper.
Ja, dieses Kriegsgeklapper, ich würde es nicht so ganz abtun, denn da stehen ja auch noch mal andere Sachen drin. Ich habe es gerade schon erwähnt. Es soll bei diesem Gipfelkommuniqué auf Schloss Versailles nicht nur das Ende der Abhängigkeit von russischen Gas-, Kohle- und Öllieferungen beschlossen werden. Also es geht auch noch um Rüstung und so weiter. Die Europäische Union möchte bei der Energieversorgung eigenständiger werden. Und da heißt es, wir haben uns darauf geeinigt, so steht es in dem Entwurf der Abschlusserklärung, dass wir unsere Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten auslaufen lassen. Dazu soll die EU die Nutzung fossiler Energien insgesamt zurückfahren und ihr Gas, das derzeit noch zu 40% aus Russland kommt, künftig verstärkt von anderen Lieferanten beziehen. Das heißt, wenn es zu diesem Treffen kommt, ist es möglich, dass genau das beschlossen wird, wogegen sich jedenfalls offiziell, vielleicht auch wegen eines guten Imageerhaltes, Olaf Scholz als deutscher Kanzler wehrt, nämlich dass man komplett die Energieversorgung kappt aus Russland.
Ja, das ist, mag ja alles sein, aber das hat mit Bündnisfall aus militärischer Sicht natürlich überhaupt nichts zu tun, sondern das sind weitere Sanktionsgeschichten. Und was man hier einfach hinterfragen muss, ist, hier wird die EU und dann natürlich medienwirksam in Versailles, das erinnert natürlich an das Versailler Diktat nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland als alleiniger Schuldiger für den Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht wurde und dann mit gigantischen Reparationszahlungen überzogen wurde und daraufhin eine der furchtbarsten Tragödien auch auf deutschem Gebiet mit Hungersnöten, mit allen drum und dran dann entstand. Es ist nicht ganz neu, was hier gerade passiert, diese Art und Weise. Was ich interessant finde, ist, es wird hier quasi eine Art Suggestion aufgebaut, als handelt es sich bei der EU nicht um einen Verbund nationaler Staaten, die alle eigenständig sind, sondern als wären die Vereinigten Staaten von Europa bereits ausgerufen und es gäbe eine europäische Gesamtregierung. Und das kann ich beim besten Willen nicht feststellen. Also das ist für mich hier nicht Fisch und nicht Fleisch, sondern für mich gehört das Ganze zu einer propagandistischen Ausrichtung.
Dieses Gipfeltreffen wird morgen beginnen, nur auch um ein Datum genannt zu haben. Ab Donnerstag wird also auf Schloss Versailles alles versammelt werden aus der EU, was Rang und Namen hat. Und die Botschafter der EU-Länder haben heute am Mittwoch in Brüssel das vierte Sanktionspaket beschlossen, binnen von 2 Wochen. Und das nimmt erstmals den Schifffahrtssektor ins Visier und schließt nach russischen nun auch belarussische Banken von dem internationalen Zahlungssystem SWIFT aus. Das hat die französische Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Und mit Inkrafttreten der neuen Sanktionen wird vor Beginn dieses zweitägigen Gipfels gerechnet, also dass das jetzt direkt dann losgeht, auf dem Schloss Versailles, das ja eigentlich vom Sonnenkönig Ludwig dem 14. gewesen ist, will Frankreichs Präsident Macron als amtierender Vorsitzender ein Zeichen für ein stärkeres und souveräneres Europa setzen und eine neue Ära einleiten. Das hat er jedenfalls in Interviews angekündigt. Und das soll ein Fingerzeig an den russischen Präsidenten Putin sein, den Macron im Mai 2017 noch mit militärischen Ehren auf Schloss Versailles empfangen hatte. Und Andreas, die sind also, die EU-Politiker versuchen sich als stärkende und immer stärkere Kraft darzustellen. Da gibt es allerdings Aussagen von anderen Militärstrategen und Gründern von Thinktanks, wie beispielsweise George Friedman. Wir haben einen, das ist unter anderem der Gründer von Stratfor gewesen. Und der hat natürlich ein hohes Ansehen innerhalb der Militär- und Geheimdienstkreise. Und der hat etwas ganz anderes angekündigt, wie Europa und die Zukunft Europas aussehen könnte.
Naja, also die Strategien von George Friedman sind ja nun wirklich bekannt. Der ist ja ein wirklich beschriebenes Blatt der USA, militärischer Sicherheitsexperte. Er ist derjenige, der auch die ganzen Organisationen in Richtung US-Erweiterung nach außen trägt. Und es gibt ja dieses Video, was du eingestellt hattest heute zum Beispiel, das ist schon etwas älter. Da wird also quasi das Konzept der US-Politik aus Sicherheitsstruktur aus US-Sicht und auch der Expansionspläne, der Übernahme mehr oder weniger der Weltmacht durch Kolonialisierung, das ist jetzt meine Interpretation, deutlich gebracht. Und man sollte sich dieses Video ansehen, das sind nur, was weiß ich, 12, 13 Minuten, in dem er einfach mal erklärt von sich aus, als amerikanischer führender Mann, der in den größten Regierungen mitgespielt hat, der als Militärberater die größten Rollen gespielt hat, auch im Irakkrieg und so weiter und so fort, wie er erklärt, wie denn die Länder aufgerieben werden. Also im Prinzip heißt es, man kann mit militärischen Einheiten die Länder gar nicht übernehmen, sondern man muss mehr oder weniger eine Vorarbeit leisten. Und das bedeutet, auf der Geheimdienstebene werden Länder schon zerrieben im Vorfelde und werden schon so ein bisschen sturmreif gearbeitet, rein auf geheimdienstlichen Wege durch bestimmte Infiltration der eigenen Leute in den neuralgischen Punkten, in Militäreinheiten, in den entsprechenden Administrationen der Ministerien und so weiter. Und wenn dann das Land schon langsam handlungsunfähig wird durch diese Infiltration, dann braucht man nur noch ein paar Soldaten, um den Laden dann mehr oder weniger platt zu machen. Das Entscheidende ist eigentlich gar nicht, die Länder zu übernehmen. Das ist das, was Friedman bringt, sondern die Länder mehr oder weniger handlungsunfähig zu machen, permanent Kriege in Gang zu setzen zwischen zwei Gegnern, die man nicht mag, damit sie sich gegenseitig verausgaben und damit der lachende dritte USA ist. Das erleben wir gerade jetzt in Europa. Wenn die EU sich zusammensetzt, jetzt in Versailles, und beschließt ihren eigenen Untergang, zum Beispiel, dass sie kein Öl und Gas mehr liefern lassen aus Russland, und ich bezweifle, dass Ungarn zum Beispiel da mitmachen wird, denn die haben gerade einen 10-Jahres-Vertrag mit Gazprom geschlossen und ich glaube nicht, dass die da mitspielen, einfach wenn die EU sagt, wir wollen das so. Genauso wie ja auch Ungarn sich geweigert hat, Waffentransporte in die Ukraine über ihr eigenes Land zuzulassen, durch ihr eigenes Land oder auch zu überfliegen. Das sind ja schon interessante Dinge. Der lachende Dritte sind hier die Vereinigten Staaten von Amerika. Und George Friedman beschreibt in einer ganz klaren Form, wie man Länder aushebelt, zerstört. Und Europa, das dürfen wir nicht vergessen, ist ein sehr großer Spieler, den man als USA äußerst kritisch betrachtet. Und die größte Herausforderung von Friedman ist, Deutschland, weil man immer wieder weiß, dass eine deutsch-russische Freundschaft über Jahrhunderte nicht einfach so wegzubügeln sind. Deshalb ist zum Beispiel auch diese Nord Stream 2 Geschichte nach Deutschland auch gelaufen. Gut, nun liegt Deutschland natürlich auch an der Ostsee, aber man hätte es ja auch über Dänemark oder jemanden anderen machen können. Nein, man nimmt da Deutschland, weil die Russen und die Deutschen schon über viele Jahrhunderte ganz stark miteinander verbunden sind. Und der Auftrag der USA lautet, diese Verbindung des deutschen Know-hows, des deutschen Ingenieurs, die Dichter und Denker, die Technik und die Rohstoffe Russlands, dass die nie zusammenkommen dürfen. Denn wenn die zusammenkommen, würden sie eine unglaubliche Gefahr für die momentan US-Hegemonialmacht der USA bedeuten. Und das ist das Hauptziel. Er sagt sogar in seinem Video, Germany is our problem. Also er bespricht das ganz offen, so wie es schon damals der Henry Morgenthau Jr. als Finanzminister gemacht hat, indem er quasi Deutschland als das Hauptproblem gesehen hat. Und deshalb ist momentan auch so dieser gezielte Angriff auf die gesamte deutsche Ökonomie so deutlich zu spüren. Und wenn die EU sich jetzt zusammensetzt und da jetzt Beschlüsse zieht gegenüber Russland, was den eigenen Untergang mitbedeutet, dann machen die wirklich, dann lassen die Sektkorken knallen im Weißen Haus. Und das ist das, was viel zu wenig bedacht wird, wie die großen Spiele aussehen.
Danke für diese sehr interessanten Ausführungen, die einem zu denken geben müssen, wenn man sich die derzeitige Berichterstattung anschaut, die sich überschlägt. Und ich habe eben in der Sekunde eine Meldung gefunden von der britischen Daily Mail. Es heißt ja hier in diesen Sanktionen, die wir gerade genannt haben, die heute beschlossen wurden von Seiten der EU gegen Russland, also das vierte Sanktionspaket, dass jetzt auch die Schifffahrt mit betroffen sein wird. Und flugs schon meldet Daily Mail, dass also während weltweit die Öl- und Gaspreise explodieren, Hafenarbeiter in England aus Verärgerung über den bösen Iwan 7 russische Tanker abgewiesen haben, die eigentlich Treibstoff liefern wollten. Also es heißt, 4 Flüssiggastanker, die zur Isle of Grain nach Kent kamen, die wurden verweigert abzuladen und auch in Milford Haven, in Ellesmereport und der Isle of Orkney. Und die wurden dann umgeleitet nach Frankreich, Belgien und Holland. Man wird sehen, wie das weitergeht, weil da ist russischer Treibstoff an Bord, den man ja überall ganz gut brauchen könnte bei der Explosion der Preise. Und Andreas, das sind natürlich möglicherweise schon die ersten Anzeichen. Und all das deckt sich doch auch wieder mit den Geschehnissen aus der Pandemie schon. Da wurden die Schiffe aus anderen Gründen nicht entladen, nämlich weil vielleicht ein Hafenarbeiter nicht wütend war auf irgendeine Politik, vielleicht die aus Davos, sondern weil er vielleicht die Mikrobe hatte. Also man sagt, ich habe Corona, ich kann nicht entladen, bedeutet mit anderen Worten, es mutet so an, als ob hier einfach mit welchen Mitteln auch immer ein Ding durchgezogen wird, bis wirklich alles zusammengebrochen ist.
Ja, und hier kann man wieder nur interpretieren, dass hier US-amerikanische Kräfte im Hintergrund am Wirken sein könnten. Ich möchte hier im Konjunktiv bleiben, ganz deutlich, denn ich möchte keine Fake News verbreiten, sondern hier meine Meinung kundgeben, wie ich es geostrategisch so einschätzen könnte, was möglich wäre. So, jetzt bin ich aber genügend im Konjunktiv gewesen. Also ich sehe, dass die NATO unter der Führung der USA mehr oder weniger ihre gesamten Partner in Europa zerreibt. Das ist, finde ich, interessant. Gleichzeitig die EU aus meiner Sicht mit fragwürdigen politischen Köpfen, die aus meiner Sicht entweder, abgerichtet wurden in eine bestimmte ideologische Richtung oder schlicht und ergreifend keine Ahnung haben von dem, was sie da machen sollen. Wenn ich mir das politische Personal so angucke, was wir zurzeit in Deutschland haben, da denke ich, es gibt bestimmt bessere. Das möchte ich einfach mal so sagen. Und wenn man dann weiß, dass man versuchen will, damit Russland in die Knie zu zwingen, finanziell, in den Staatsbankrott. Ganz ehrlich, ein Staatsbankrott ist übrigens kein Untergang. Ein Staatsbankrott bedeutet nichts anderes als ein Clearing. Wir kennen zum Beispiel alle, dass man eine Privatinsolvenz machen kann. Jeder kann so etwas machen. Wenn er sich überschuldet hat, dann macht er eine Privatinsolvenz. Und was macht er dann? Er baut sich wieder neu auf. Das Problem ist, dass dieser Staatsbankrott wie so ein Damoklesschwert über allem steht, dass der Staatsbankrott droht momentan jedem Land in der gesamten Europäischen Union. Wir dürfen eines nur nicht vergessen. Russland hat sehr gute Kontakte zu China. Deshalb haben die Amerikaner auch große Probleme mit China, weil die Chinesen über die größten Dollarreserven der Welt verfügt. Ist nämlich der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit diesen Geldmassen und mit der technischen Entwicklung, zum Beispiel ihrer eigenen Überweisungssysteme, als Gegenstück zu SWIFT beispielsweise, werden die sich wahrscheinlich noch unabhängiger machen von dem alten, von der alten Finanzwelt, die wir haben, mit den entsprechenden Wall Street-Einheiten und so weiter, und werden einen Gegenpunkt machen. Und wenn wir uns die RCEP angucken, das ist die Freihandelszone von China, dann wissen wir, da geht es um große, große Dimensionen, auch in Verbindung mit den weiteren Rohstoffen aus dem Iran und Russland. Und wenn wir wissen, dass das der westliche Gegner ist, ich glaube, da muss der Westen sich wirklich warm anziehen. Und wenn die dann sagen, wir lassen da zwei Öl- oder Gasschiffe nicht anlegen, dann wird das für Russland wahrscheinlich weniger Probleme bringen als für Deutschland, weil irgendwann könnte für Europa meine ich natürlich, denn irgendwann werden natürlich bürgerkriegsähnliche Unruhen entstehen, spätestens dann, wenn die Menschen frieren und wenn dann beispielsweise auch die Nahrungsmittel langsam eng werden. Es ist so wirklich aus meiner Sicht relativ naiv und auch ein bisschen dilettantisch, das Ganze, finde ich.
Und ich möchte jetzt einfach mal zum Thema noch so ein paar Meldungen vortragen. Beispielsweise hat US-Präsident Biden angekündigt, einen kompletten Importstopp für russisches Öl, also das, was da in Großbritannien passiert, das dürfte nicht der eigenen Meinung verschiedener Hafenarbeiter, die zufälligerweise alle am selben Tag die gleiche Idee haben, zurückzuführen sein, sondern auch hier scheint es sich um eine Strategie zu handeln, denn Herr Biden sagt, wir brauchen kein russisches Öl mehr. Wir können uns jetzt auf zusätzliche Importe aus Venezuela freuen. Und es gibt verschiedene Länder, die sich dazu jetzt äußern, wie sie zu diesen Lieferstopps, zu dieser Ablehnung stehen. Also beispielsweise hat der Blick in der Schweiz, das ist ja das, was ungefähr die Bild in Deutschland ist, die melden, dass der Lieferstopp für das russische Gas sofort Folgen hätte für die Unternehmen. Und das seien für die Schweiz sehr schlechte Nachrichten, das hat eine Ökonomin gesagt. Sie sagt, die Industrie bekäme den Lieferstopp ab Tag 1 zu spüren. Und da müssten die Schweizer Haushalte im nächsten Winter wohl Gas rationieren. Und die Firmen, viele der Firmen würden ihre Maschinen gar nicht mehr anschmeißen. Und Andreas, das heißt ja, dass man hier schon geradeaus guckt in einen Zusammenbruch.
Ja, also genau das ist wichtig, weil wir erkennen, wenn zum Beispiel Joe Biden so etwas erzählt mit den Importen aus Russland. Erstens ist die Frage, ob es wirklich durchgezogen wird. Denn die Erfahrung zeigt, es wird viel gesagt und nicht unbedingt immer alles gemacht, was man dann rausgibt. Denn die Frage ist, wo ist die wirklich politische Entscheidung offiziell? Oder ist es nur eine Aussage von ihm? Und da muss man auch ganz vorsichtig sein an der Stelle. Denn die haben nämlich genügend Öl und Gas. Da brauchen die sich gar keine Gedanken machen. Alleine, was aus Kanada runterkommt und alleine, was dann auch aus Venezuela hochkommen kann, zu günstigeren Preisen. Das heißt also, hier spielen andere Faktoren eine Rolle. Der eigentliche, wirkliche Leidtragende der ganzen Geschichte wiederum ist Europa und da speziell die Europäische Union. Und wenn man jetzt erkennt, dass wir wissen, dass es im Weißen Haus ja selber massive Strömungen, Spaltungen und Kriege gibt, innerhalb der verschiedenen Machtinseln, die sich dort gebildet hatten, die wir dann teilweise mit Deep State bezeichnen und verschiedene andere natürlich auch, dann wird es natürlich so ziemlich klar, in welche Richtung es geht, dass die EU, die ja eine Nichtregierungsorganisation ist, die ja sogar von Nichtregierungsorganisationen finanziert wird. Ich denke an die Bill und Melinda Gates Stiftung, die Milliardenbeträge an die EU bezahlt haben und Frau von der Leyen über Bill Gates als ihren persönlichen Führer spricht. Also das fand ich schon sehr ungewöhnlich, solche Geschichten. Und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen erkennen, dass hier vielleicht genau diese George Friedman-Doktrin, die da so hintersteht, mehr oder weniger gespielt wird. Also wenn man da so hinter die Kulissen ein bisschen tiefer eingreift, dann wird das sehr, sehr spannend und auch nicht ungefährlich.
Interessant ist dann einfach, dass die Entwicklungen alle in die eine Richtung gehen, die wir eigentlich schon seit weit über 2 Jahren beobachten. Durch die Mikrobe sind ja viele Unternehmen lahmgelegt worden, die durften gar nicht öffnen. Hotellerie, Gastronomie, der Einzelhandel und die Autoindustrie und verschiedene andere Industrien, die metallverarbeitenden und glasverarbeitenden Industrien. Alle haben sie großen Schaden erlitten. Und die Mikrobe, die sich jetzt irgendwie ganz still und heimlich durch die Hintertür von Karl Lauterbachs Küche rausgeschmuggelt hat, die brauchen wir jetzt offenbar nicht mehr, weil wir jetzt diesen großen Krieg haben, der alles noch einmal verschärft, und zwar dieselben Symptome. Es sind die Symptome des Zusammenbruchs. Es ist eine Richtung, die in die Mangelwirtschaft, in die Verelendung führen soll. Und wer vielleicht noch vor ein paar Monaten geglaubt hat an eine hochentwickelte westliche Zivilgesellschaft und eine hochintelligente Führerschaft in vielen Bereichen von Industrie, Wirtschaft und Technik, der wird jetzt gerade eines anderen belehrt. Zum Beispiel gab es ein Interview mit einem Spediteur und dem Präsidenten des Landesverbandes des sächsischen Verkehrsgewerbes. Was passiert eigentlich mit den LKWs, mit den Logistikern, mit den Spediteuren, wenn Benzin und Diesel Preise aufrufen von jetzt mittlerweile schon weit über 2 Euro? Und da hat er die Frage gestellt bekommen, das ist ja dann alles sehr unwirtschaftlich, auch für ein solches Unternehmen. Und da antwortet er wörtlich, Wieland Richter heißt der Mann, ja, wir haben eine völlig irre Situation. Ich habe vor einer reichlichen Woche noch 30.000 Liter gekauft, für 1,31 Euro netto. Anfang letzter Woche waren wir dann schon bei 1,56 Euro. Und gestern habe ich unseren Mineralöllieferanten angefragt, was ich für einen kompletten Tankzug bezahlen müsste. Da hätte ich 1,95 Euro netto für einen Liter Diesel bezahlen müssen. Das entspricht ungefähr 2,33 Euro brutto. Und das macht dann wirklich keinen Sinn mehr. Dann sollte man die Autos in die Ecke stellen. Also das heißt, die Schiffe werden abgewiesen, Andreas, und die Lkw fahren demnächst nicht mehr los.
Ja, genau da liegt der Punkt. Und das ist ja nicht nur bei den Lkw, sondern bei allem, was da letztendlich auch mit Diesel funktionieren muss. Denken wir an die vielen Landmaschinen beispielsweise. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass die Mitarbeiter für die Getreideproduktion, das heißt also für die landwirtschaftliche Bevölkerung, die dort arbeiten muss, die Landarbeiter, die das Feld beackern und so weiter, nicht nur die Arbeitskraft, sondern auch die Maschinen, die gebraucht werden. Dann fehlen dazu natürlich noch die Düngemittel, Grundlagen, die man braucht dafür, die in Belarus zum Beispiel zum großen Teil hergestellt wird. All diese Faktoren werden überhaupt nicht irgendwie berücksichtigt. Und jetzt merkt man auch diese hohe Sensibilität, wenn wir uns vorstellen, diese globale Welt, diese globale Ökonomie vor der Einführung der Corona-Krise, also vor 2020, dann wissen wir, das ist eine riesengroße Maschine. Und wenn man ein kleines Rädchen in der Maschine anders stellt oder anders justiert, läuft die gesamte Maschine, dadurch, dass sie zusammenhängt, automatisch insgesamt ein Stückchen anders. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, bevor man an einer Maschine Justierungen vorführt, dass man sich überlegt, welche Wirkungen hat das Ganze. Und hier wird momentan eine Politik gefahren, indem man schlicht und ergreifend einige Aggregate aus der Maschine mit einem Vorschlaghammer einfach raushaut und sagt, so, das brauchen wir einfach nicht mehr. Mal gucken, was passiert. Und das hat für mich irgendwo ein System, denn so dumm kann man nicht sein, weder als Politiker noch als Ingenieur, die da irgendwo eingesetzt sind. Da kann ich nur einen Plan hinter vermuten.
Ja, und Großbritannien hat sich gemeldet, die britische Regierung will bis Ende diesen Jahres völlig unabhängig werden von russischem Öl und Ölprodukten. Dieser Zeitraum solle dem Markt und den Unternehmen genügend Zeit verschaffen, um Alternativen zu den Importen aus Russland finden. Das hat der Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng bekannt gegeben. Andreas, diese Meldung zeigt uns doch, dass man gar nicht mehr in Erwägung zieht, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine zeitnah zu Ende gehen könnte und man die Sanktionen zurücknehmen könnte, sondern Großbritannien plant den Ausstieg aus russischen Ölimporten bis Ende 2022 und will dieses Zeitfenster noch haben, damit der Markt noch die Zeit hat, auszusteigen. Klingt doch nach einer ganz vorsätzlichen Strategie.
Naja, natürlich klingt es danach. Und wenn ich daran denke, dass wir gestern wieder Informationen bekommen haben von unseren Informanten, dann geht ganz klar auch daraus hervor, dass zum Beispiel die Computerprogramme, die gemacht wurden im Rahmen der Notfallexperten, die von den Ministerien eingesetzt wurden, dass dort bereits schon der Krieg in der Ukraine inkludiert war. Das heißt, diese Programme sind aber gemacht worden schon vor ein bis anderthalb Jahren. Und vor ein bis anderthalb Jahren ist der Krieg bereits schon computertechnisch berücksichtigt in der Ukraine. Das sind voll belastbare Daten, die ich hier gerade nenne. Und da muss man dann schon sagen, okay, das scheint schon was dran zu sein.
Ich meine, es hat seit 2014 zwischen der Ukraine und Russland die ganze Zeit geschwelt. Denn es hat die ganze Zeit dort Krieg gegeben, vor allem in der Ostukraine. Die Schuldzuweisungen laufen gegenseitig seit dieser Zeit. Spannend ist natürlich, das sind immerhin 8 Jahre Zeitraum, dass jetzt im finalen Raum das alles offenbar, wie du jetzt sagst, schon programmiert worden ist vor 1,5 Jahren. Andreas, das könnte zweierlei bedeuten. Hat man entweder Wladimir Putin so provoziert, dass er eingreifen musste jetzt? Oder sitzt Wladimir Putin in diesen ganzen Entscheidungen mit im Zirkel?
Das ist natürlich schwer zu erkennen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Putin Kontakt zu den Zirkeln hat, die ist aus meiner Sicht nahe 100%. Die Frage ist auch, ob er mal vorgesehen war für bestimmte Bereiche, die er in dem Gesamtplan abarbeiten sollte. Und wenn wir wissen, welchen Kontakt er hatte, zum Beispiel zum World Economic Forum, und da Diskussionen sind, dass also Herr Klaus Schwab sogar davon sprach, dass Putin da mit in diesen Leader-Geschichten mit drin war und so weiter. Aber jeder Mensch hat natürlich auch seine Geschichte. Man muss vorsichtig sein, übrigens auch in der alternativen Szene, daraus sofort ein Pauschalurteil zu fällen und zu sagen, der war mal da und aus diesem Grunde ist er jetzt mit denen in irgendeiner Form zusammen. Das sind nämlich auch die Methoden, mit denen man Menschen natürlich auch von Seiten der Mainstream-Medien diffamiert.
Naja, ich war ja auch mal bei der ARD.
Ja, das ist richtig, ja. Gut, aber du hast dich von deiner Vergangenheit ja auch distanziert jetzt.
Ja, und das ist die Frage, kann es sein, dass oder könnte es sein, dass jemand wie Putin oder vielleicht auch andere Big Players, Global Players, wie eine Art, ich sag mal in Anführung, U-Boot, dort immer mal wieder vorstellig werden, um zu sehen, was die planen, was die machen, um aber eine eigene Agenda eigentlich vielleicht im Schulterschluss mit China durchzuziehen?
Ja, also es gilt als Außenstehender, denn sie rufen uns ja nicht an und sagen, was sie gerade vorhaben, sondern wir müssen ja anhand der Symptome erkennen, worum es gehen könnte. Und da müssen wir sehen, welche Taten, welche Entscheidungen werden ausgeführt. Das ist für mich entscheidend. Und ich sehe beispielsweise einen Herrn Putin, der in den letzten Jahrzehnten eine klare Ausrichtung hatte, nämlich Russland, welches am Abgrund stand nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und als dann Jelzin kam und hat den ganzen Laden noch verscherbelt an die großen Oligarchen, es wird immer so dargestellt, als ob die Oligarchen von Putin gezüchtet wurden. Die Oligarchen sind durch Jelzin entstanden, weil das Volksvermögen verscherbelt wurde und verschenkt wurde und Putin dann mit diesen neuen Machtstrukturen umgehen musste. Es wird ja aus meiner Sicht hier immer so eine ganz eigenartige Bildergeschichte aufgebaut, indem man irgendwelche Wechselwirkungen nutzt und sagt, das ist die Ursache. Und da gab es aber eine Ursache noch davor. Und dann ist natürlich auch aussichtlich, wenn ich sehe, die gesamte Genderpolitik, die gesamte Familienpolitik, dein Thema Mutter- und Kindbindung und so weiter und so fort. Und da sehe ich zum Beispiel, dass in Russland unter Putins Führung oder vermeintlicher Führung eine extrem familienfreundliche, konservative Politik gemacht wurde. Und das widerspricht ganz klar diesen Strukturen, die man beim WEF beispielsweise offenbar auch so fokussiert. Und
das wäre ja frei nach dem Satz, vom Gottessohn an ihren Taten sollt ihr sie erkennen.
Genau so ist es. Und ich sage mal, wenn es so um kurzfristige Entscheidungen geht, da kann es sogar sein, dass man einfach der Form halber mal so zur Verwirrung falsche Entscheidungen bringt im Rahmen eines gesamten Plans, einer Agenda. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, Familie, Mutter-Kind-Bindung, das heißt, dass die Menschen möglichst zu stabilen Menschen werden sollen, die eigenverantwortlich denken. Und diese Politik kann man da relativ gut erkennen in Russland in den letzten Jahrzehnten unter Putins Führung. Dann hat das natürlich eine nachhaltige Auswirkung über Generationen, nämlich weitere stabile Menschen, weitere stabile Familien. Und das ist für mich dann keine Entscheidung mehr, die man so als kurzfristig abtun kann und sagen, der hat das nur gemacht, um jetzt das Bild zu vermitteln, als wäre es da irgendwo eine Opposition zu diesem Großen. Nein, ich habe das Gefühl, an den Taten muss man sie erkennen, und da komme ich dann auch zu meinen persönlichen Einschätzungen.
Also es ist eine Sichtweise, wie es ja immer mehrere Sichtweisen gibt. Die EU, die ja ab morgen auf Schloss Versailles zusammentrifft, die hat angekündigt, dass auch in die EU die russischen Gasimporte ähnlich wie in Großbritannien drastisch gesenkt werden sollen. Und zwar hat man hier einen Plan mit Maßnahmen vorgelegt. Bis Ende des Jahres sollen 2/3 im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Was damit auf die Bürger in der EU zukommt, das drückt Frans Timmermans aus. Der ist EU-Kommissionsvizepräsident. Frans Timmermans ist schon seit Jahren aufgefallen für ganz umfangreiche und ausgeprägte politische Korrektheit zu allen grünen Klimawandel-, Migrationsthemen, die man sich nur so vorstellen kann. Auch Timmermans hat mal, vielleicht finde ich das Zitat gleich noch, vor einigen Jahren gesagt, dass sich Europa komplett verändern wird, angesichts auch der Zuwanderung, und dass man sich damit abfinden müsse, sinngemäß, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Und hier zu diesem Gasimport, der also jetzt drastisch gesenkt werden soll aus Russland kommend, sagt er wörtlich für die Bürger: Es ist hart, verdammt hart. Aber es ist möglich, wenn wir bereit sind, weiter und schneller voranzugehen als bisher. Es gehe demnach darum, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, neue Quellen für Gaslieferungen zu erschließen und den Energieverbrauch zu senken. Ja, das heißt Strom sparen, Gas sparen, nicht mehr einfach hantieren können. Wie nennt man das auch? Stromglättung.
Ja, also wenn man sich das Ganze mal so insgesamt vor Augen führt, dann wissen wir, dass es keinen ernstzunehmenden Techniker, Ingenieur oder Wissenschaftler gibt, der sagt, dass diese Energiewende, so wie sie die grüne Ideologie vorschreibt, dass die umsetzbar ist. So, das bedeutet, wenn es so nicht umsetzbar ist, werden wir weiterhin auf fossile Stoffe angewiesen sein, zumindest solange der Prozess einer Umwandlung, ich hätte gar nichts dagegen, wenn wir eine vernünftige, umweltschonende, klimaschonend ist für mich dabei jetzt gar nicht relevant, sondern eine umweltschonende, da ist das Klima mit drin, ja, dass wir die Politik entsprechend ändern würden. Wenn wir aber wissen, dass wir zu einem großen, entscheidenden Teil auf die Rohstoffe fossiler Art aus Russland angewiesen sind und wir wollen die abschaffen, und wir wissen, dass die alternative Energiepolitik so nicht funktionieren kann, wie man sich das vorstellt, womit rechnet man dann eigentlich? Rechnet man damit, dass in wenigen Jahren, du sagst Europa, das Antlitz wird sich völlig verändern.
Nein, das sagt Herr Habeck, nicht ich.
Das sagt Herr Habeck, sagt das. Okay, das sagst du gerade. Also okay. Geht man davon aus, dass dann nur noch wenige Menschen überhaupt in Europa leben werden? Und was passiert denn mit den Menschen, die heute noch da sind? Wird die Bevölkerung reduziert? Will man die Bevölkerung zusammenpferchen, dass man sagt, wir haben jetzt nur noch so wenig Gas und Öl, dass das Individualwohnen nicht mehr möglich ist? Wir bringen jetzt für den Winter große Gebäude, möchte ich es mal sagen, ich will den Begriff Lager vermeiden, große Gebäude, die man dann eben halt günstiger dann heizen kann, sodass dann jeder da irgendwo auf einer Pritsche liegen kann, dass er zumindest Raumtemperatur hat, um nicht zu erfrieren. Wie stellt man sich denn konkret die Zukunft vor? Wie geht man denn hier mit dem Schicksal der normalen Menschen eigentlich um bei so vielen Unsicherheitsfaktoren?
Das sind die Dinge, die man sich fragen sollte, um dann nicht in Angst und Schrecken zu verfallen, sondern einfach sich auch hier wieder vorbereiten. Wir haben neulich hier darüber gesprochen, ich hatte das auch ins Abendgebet mit aufgenommen, gute Bekannte von uns, die in Hongkong leben und wo man jetzt ein Lager mit 30.000 Plätzen innerhalb von 2 Wochen hochgezogen hat, wohin die Menschen gebracht werden, die Omikron haben. Ich meine, inzwischen hat sich's überall rumgesprochen. Omikron geht schnell, ist milde, stärkt das Immunsystem. Nichts ist besser, als Omikron sich verbreiten zu lassen. In Hongkong will man das nicht, da werden die Leute eingepfercht. Aber wir haben da mit den Bekannten gesprochen und die gehen völlig gelassen damit um. Die sagen, ich kann es ja nicht ändern und die Dinge, die man nicht ändern kann, die sollte man in aller Ruhe nehmen. Natürlich muss man wachsam und schlau sein. Natürlich melden die meisten überhaupt nicht, wenn sie einen Schnupfen haben, sondern sagen, da bleibe ich 3 Tage zu Hause, merkt kein Mensch, ich will nicht in das Lager. Aber ich habe dann Schilderungen von einer dieser Personen gehört, die da auch schon vor einem Jahr drin war für ein paar Tage. Und sie sagt, das ist ganz furchtbar dort. Da hast du auch keine Matratze, sondern nur ein Brett, auf das du dich legen kannst.
Da war eine Matratze zum Umkehren.
Nee, vor einem Jahr nicht. Ah, okay. Das, was sie gesagt hatte, das, was wir jetzt gesehen hatten, ja, da waren Matratzen drin, aber vorher nicht. Und die waren ein paar Tage da drin und sie sagte, das ist auch mal natürlich nicht angenehm, aber es ist eine Zeit, um über viele Dinge nachzudenken, die einzuordnen lernen und eben dieses Empörungsverhalten, was macht man mit mir und ich habe doch einen Anspruch auf dies und das und jenes. Dieses Anspruchsverhalten, Andreas, das wird offenbar mit dieser globalen Krise in allen Ländern, bei allen Menschen verändert. In manchen Ländern gibt es schon lange kein Anspruchsdenken mehr.
Ja, und das wird natürlich auch für viele, gerade in einer westlich verweichlichten Vollkasko-Mentalitätswelt, natürlich ein schwerer Aufschlag werden, weil für viele Menschen die Welt irgendwie noch in Ordnung ist und die sagen, ach, was gibt's denn zu grillen am Wochenende und uns geht's doch eigentlich gut und ich baue jetzt für meine Kinder noch ein kleines Kletterhäuschen und die Welt ist in Ordnung und alles ist schön.
Sie sollen doch ruhig das Kletterhäuschen bauen.
Ja, natürlich, aber es ist natürlich so, dass sie letztendlich an den tatsächlichen Zusammenhängen überhaupt nicht interessiert sind. Und es ist ja schade, wir bekommen ja hier teilweise wirklich viele Dokumente zugespielt und auch Filme zugespielt, die natürlich heimlich aufgenommen sind als richtige Dateien. Und die können wir natürlich nicht bringen. Aber wenn man sich zum Beispiel diese Lager dort einfach mal ansieht und wir haben da eben halt Originalfilme, jetzt aktuelle gesehen, also da wird einem schon wirklich ganz anders, wie man mit diesen Menschen umgeht dort. Und man merkt natürlich auch die Chinesen, die sich jetzt Hongkong zurückholen. Also die chinesische Macht ist extrem groß. Taiwan, welches ja eigentlich zu China gehört, das ist ja der interessante Begriff. Und die Volksrepublik China ist etwas anderes als China. Taiwan ist ja China. Und das ist also eine sehr große Konfliktecke, die dort ist, aber mit einer unglaublichen Wirtschaftsmacht und einer großen Militärmacht im Hintergrund, nämlich Russland. Und das ist auch der Grund, warum diese beiden großen Mächte natürlich eine Zweckverbindung hier aufgebaut haben, um gegen den Westen vorzugehen. Und der Westen wird jetzt das Nachsehen haben. Aber wir werden alle von dieser, und das ist wirklich wichtig, von diesem Anspruchsdenken, der Staat hat für mich zu sorgen, jeder muss dafür regeln, dass ich was zu essen, zu trinken habe, da werden einige Leute ganz tief geschockt werden, wenn es plötzlich nicht mehr so ist.
Ja, ich denke, hier im Kanal sind viele vorbereitet auf das, was kommt. Und das ist das Wichtigste, dass man wachsam bleibt, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, na, also da kommt jetzt was auf uns zu. Davon will ich, lass mich in Ruhe damit, davon will ich nichts hören. Das ist ungefähr die fatalste Einstellung, die man haben kann. Denn dann wird das, was du gerade gesagt hast, das Erwachen, das wird umso heftiger. Andreas, du hattest es vorhin angesprochen, Informationen von einigen deiner Zuträger, neue Whistleblower-Informationen. Und die sind angekommen bei dir gestern schon. Wir haben dann überlegt, ob wir einen Sonderpodcast machen sollten. Und dann haben wir gedacht, nee, es ist auch mal schön, einen Tag ohne solche Nachrichten auszukommen. Wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern hier sind die Meldungen. Was gibt es Neues gerade zum Thema Gas?
Ja, es sind schon erschreckende Informationen, aber ich möchte es trotzdem versuchen, ein bisschen zu ordnen. Das Bundesinnenministerium, das wird übrigens vertreten durch einen Sprecher, das lässt inzwischen keinen Zweifel daran, dass man Corona und den Ukraine-Krieg hier im Zusammenhang sehen möchte. Also unter Corona 2.0 versteht man also demnach jetzt die Ukraine, diesen Ukraine-Konflikt. Und genauso wie 2020 braucht es offenbar diesen exogenen Schock. Also mit Angst vor Millionen von Toten. Und in diesem Fall geht es um den drohenden Dritten Weltkrieg. Um dann die Pläne der neuen Weltordnung gut verkaufen zu können. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das versucht zu verstehen. Das wird dann zum Beispiel durch die Leopoldina-Wissenschaftler oder auch andere umstrittene Experten unterfüttert. Und aus meiner Sicht geht es um einen angestrebten Neosozialismus. Und das macht mir ernsthaft Sorgen, denn das Nazisystem, die Sowjetunion oder die DDR basierten auf ähnlichen Annahmen und wir wissen, wozu dieser Horror geführt hat. Und wenn wir dann noch uns damit auseinandersetzen mit der heutigen künstlichen Intelligenz, sind diese Methoden natürlich auch ganz anders umsetzbar. Also die durch die Regierung finanzierten Experten, das sind also unsere Informanten, die dort herkommen, waren offenbar selbst skeptisch, wie man diese neue Vision der Bevölkerung nun verkaufen kann, aber durch die großen Ablenkungen wie Corona oder jetzt dem aktuellen Ukraine-Konflikt scheint das alles möglich. Und es werden in der nächsten Zeit, das ist eine ganz klare Aussage, Maßnahmen und Gesetze in maximaler Geschwindigkeit durchgepeitscht. Genauso wie jetzt gerade die Corona. Das ist also Geschichte mit den Impfen. Also das ist nicht das Letzte, sondern es wird weitere geben. Und das ist der klare Tenor der verschiedenen Informanten, wie sie die neue Ausrichtung der Führer hinter den Kulissen jetzt aufgenommen haben. Also ein weiteres Indiz sind übrigens auch die detaillierten Pläne und Strategien, die man den Experten präsentiert, gerade aktuell. Laut den Erstellungsdaten, also wann die Pläne gemacht wurden, bereitete man sich offenbar seit mehr als einem halben Jahr auf diese Maßnahmen vor. Die Maßnahmen, die man mit dem Ukraine-Konflikt bezeichnet. Es stellt sich die Frage, wie man damals schon den Ukraine-Einsatz so erwarten konnte. Die Planer waren demnach die extern hinzugezogenen Beratungsfirmen. Wir haben oft darüber gesprochen, EY, Accenture. Und jetzt auch noch Deloitte. Deloitte ist ja auch ein Unternehmen mit Sitz in London, ein uraltes Unternehmen, die Beratungen durchführen, sowas Ähnliches wie Accenture oder wie sie auch alle heißen, die dort offenbar über Informationen verfügen. Und da merkt man übrigens auch so diese starke Privatisierung in den offiziellen Behörden der großen Ministerien. Also wir können uns jetzt auch dann auf neue Experten einstellen oder auch auf Altbekannte, wenn man sich damit beschäftigt. Eine wesentliche Steuerung obliegt jetzt künftig demnach Herrn Professor Dr. Ottmar Edenhofer. Den Namen können wir uns merken. Der ist vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und der jetzt schon aktiv an der Kommunikation also mitwirkt. Also kein neues Gesicht, aber man erkennt jetzt, wo die Reise hingehen soll. Und die Phasen bzw. Pläne, die man den internen Experten der Notgremien aktuell zeigt, das ist nochmal wichtig, basieren alle noch auf der schwarzen Schwan-Theorie, haben wir ja oft drüber gesprochen. Zum Beispiel will man dann durch Empty-Gas die Energie Wende durchsetzen. Das ist das, was wir gerade erleben. Also gewissermaßen diesen neuen Sozialismus. Die Masse der Bevölkerung wird meines Erachtens überhaupt nichts schnallen. Die wird hinters Licht geführt und merkt erstmal, wie immer in der Geschichte, viel zu spät, was wirklich war. Jetzt erwartet uns quasi die große Propaganda im Zusammenhang mit Corona und Ukraine, genauso wie bei der Corona- und Diffamierung oder auch der Diffamierung der Impfkritiker. Also jetzt kommen noch neue Begriffe zu den Impfkritikern, zum Beispiel die fossilen Brennstoffenthusiasten. Die werden jetzt in Zukunft im Fokus stehen der Anzugreifenden. Zum Beispiel, wenn sie einen Holzofen betreiben zu Hause. Das sind denn die zukünftigen Sünder dieser Welt. Oder blutige Energiebefürworter, wenn sie sich zum Beispiel für Gaslieferungen aus Russland stark machen wollen. Das werden die neuen Propagandabegriffe sein. Es läuft also quasi alles nach Plan, wie wir es bereits im November 2021 detailliert geschildert haben durch unsere Informanten. Und nochmal, wichtig ist, diese Notlogistikprogramme, die sind bereits, die aktuellen, eineinhalb bis zwei Jahre sogar alt, habe ich hier stehen gerade. Und die haben die Ukraine-Situation von heute bereits berücksichtigt. Dafür sprechen also mehrere Interfaces mit entsprechenden Bezeichnungen. Also das finde ich schon sehr gewaltig.
Ja, das hattest du ja gerade schon genannt. Und ich habe mir gerade noch mal Herrn Professor Edenhofer ein bisschen näher angesehen. Vielleicht auch für euch ganz interessant. Wer ist das? Was macht der? Er ist Professor an der Technischen Universität Berlin und Direktor sowie Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und er gilt als Experte auf dem Gebiet der CO2-Bepreisung. Mhm. Und er wurde schon 2012, also vor 10 Jahren, zum Direktor des gemeinsam von der Stiftung Mercator und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im gleichen Jahr in Berlin gegründeten Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change ernannt. Er war bis 2015 einer der Co-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 3 des Weltklimarates IPCC. Also ist ein echter Insider, was die sogenannte Klimaerwärmung angeht. Und dieses IPCC hat ja 2007 den Friedensnobelpreis bekommen. Also man sieht, wo das Ganze angelehnt ist. Edenhofer ist unter anderem Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, der Green Growth Knowledge Platform, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Er ist tätig im Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der Weltbank und Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Also ein vielbeschriebenes Blatt.
Ja, die Leopoldina hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das weiß ich, dass die dazugehören. Und das, was hier deutlich wird, ist, dass eine neue Besetzung in der Politik mit Funktionären ideologischer Natur stattfindet, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, die also Wissenschaft theoretisch wahrscheinlich können, aber nicht als Wissenschaftler arbeiten, sondern mehr oder weniger als Funktionäre für Ideologen tätig sind. Und das sollte schon Sorge machen. Mir wäre es lieber, wir hätten kompetente Wissenschaftler am Werk. Wissenschaftler sind sie nämlich dann, wenn sie ergebnisoffen forschen. Aber hier wird nicht ergebnisoffen geforscht, sondern hier werden Funktionäre mit fertigen Ergebnissen in bestimmte Positionen reingehievt, um dann letztendlich den großen Plan durchzuführen. So muss ich es interpretieren, aber wahrscheinlich rechnet es sich für die einzelnen Personen. Ich frage mich, ob viele Menschen sich überhaupt über die Schöpfungsgesetze und über die Schöpfungsarchitektur und über die Wechselwirkung und auch über das Karma auch nur ansatzweise im Klaren sind. Denn man möchte in einer solchen Haut nicht stecken.
Ja, man sollte sich mit diesen Themen beschäftigen. Es ist mehr als wichtig. Und es ist ja nun, wie wir hier so langsam zusammenklamüsern, es scheint eine Art Strategie zu sein, um sich die Welt untertan zu machen. Wir haben aber schon an mancher Stelle darüber nachgedacht, Andreas, wie sind die Rollen verteilt, wer gehört zu welcher Seite, wie viele Leute kämpfen überhaupt um die Weltmacht. Und während jetzt also der Westen, den es ja auch in dieser Ganzheit nicht gibt, sondern da gibt es ja auch wieder Gegenströmungen, aber USA, Europa oder EU sich jetzt gegen Russland stellen in Sachen Ukraine-Krieg, hat das Weiße Haus eben China mit Sanktionen gedroht wegen der immer noch offenen Haltung gegenüber Russland. Und die USA haben sogar Vergeltungsmaßnahmen gegen China angekündigt, sollte es sich diesen Sanktionen entziehen, die gegen Russland verhängt worden sind. Wir haben ja vorgestern schon darüber gesprochen, dass Peking zwar versucht, sich diplomatisch moderat da durchzuschlängeln, aber die sagen natürlich auf der anderen Seite, unsere Beziehungen sind hier seit Jahren gewachsen und die sind gut, die sind wirtschaftlich wichtig für uns und wir können uns diesen ganzen Restriktionen nicht anschließen. Und es gab eine Pressekonferenz im Weißen Haus am Montag und da hat die Sprecherin von Joe Biden, Jen Psaki, die wurde gefragt, ob die Sanktionen Moskau zu einer Vertiefung der Beziehung zu Peking zwingen würden. Und da hatte sie geantwortet, sie können die Auswirkungen dieser Sanktionen durch China nicht ausgleichen. Das ist einfach unmöglich. Und dann hat sie noch gesagt, wir haben auch gesehen, dass China sich an die Strafmaßnahmen hält, die verhängt wurden, obwohl ganz offensichtlich ist, dass das nicht der Fall ist. Gleichzeitig hat sie aber darauf hingewiesen, dass sich Peking bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung vergangene Woche der Stimme enthalten habe. Und wir hatten darüber ja auch gesprochen. Letzte Woche waren ja 141 UN-Mitgliedstaaten für eine Resolution gegen Russland. Und 5 Länder hatten dagegen gestimmt. Und unter den Enthaltungen, das waren wiederum 35 Staaten, da war China gewesen. Und Jen hat nun ergänzt, also diese Sprecherin, wenn sie sich nicht an die Sanktionen halten, haben wir immer die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen. Und China hatte öffentlich ja auch geäußert, eine diplomatische Lösung des Konflikts sei besser, hatte sich auch gegen die wirtschaftlichen Restriktionen ausgesprochen. Und Chinas Gesandter bei der UN, Chan Yung, der hat am Montag gesagt, wir sind zutiefst besorgt über die ständig zunehmenden einseitigen Sanktionen, die kein grundlegender und wirksamer Weg zur Lösung des Problems sind. Und diese US-Importverbote für Energieprodukte, die jetzt überall die Preise hochjagen und die natürlich auch von den USA verhängt worden sind, das ist der Grund für China, ganz kritisch mit der Sache umzugehen. Auch da ist jetzt ganz aktuell eine Meldung heute rausgekommen des Außenamtssprechers Chinas, Zhao Liyang. Der hat gesagt, dass China das Importverbot der USA für Öl, Gas und Kohle kritisiert und sagt wörtlich, den großen Knüppel der Sanktionen zu schwingen, bringt uns keinen Frieden und keine Sicherheit. China werde den betroffenen Ländern nur große Schwierigkeiten oder das, nein, Entschuldigung, diese Maßnahmen werden den betroffenen Ländern nur große Schwierigkeiten für die Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen bereiten. Also er beschreibt das, was wir hier gerade alles schon besprochen haben, dass die Wirtschaftssanktionen in Wirklichkeit natürlich doppelt und dreifach hart auf den Westen zurückfallen. Jeder verliere durch dieses Szenario, sagt der chinesische Außenamtssprecher, denn die Sanktionen verstärkten nur die Spaltung und Konfrontation. Und jetzt, sagt er, China und Russland unterhalten eine gute Zusammenarbeit im Energiebereich. Wir werden die normale Handelskooperation fortsetzen. Andreas, da sind jetzt zwei Weltmächte, die um die Vorherrschaft kämpfen.
Naja, ich denke mal, dass USA sich sehr wohl darüber bewusst sind und vor allem Europa. Denn USA hat momentan da relativ wenig auszustehen, denn die sind der lachende Dritte in dem gesamten Ukraine-Konflikt, weil jetzt der große Widersacher Europa dabei mehr oder weniger zerbröselt wird. Das dürfen wir nicht vergessen. Das Hauptziel liegt aus meiner Sicht darin, Europa als wichtigen Player, das war die wichtigste Volkswirtschaft mal letztendlich, dass man den eliminiert. Und sie wissen natürlich auch alle Sanktionierer, dass Russland und China schon, auch wenn sie es auf sachlicher Ebene sind, aber gewissermaßen Big Buddies. Und wir dürfen nicht vergessen, dass auch ein Xi natürlich eine andere Bevölkerung hinter sich hat, als wir es im Westen kennen. Das heißt, wir müssen auch die Mentalitäten kennen dieser Staaten. Wir können USA nicht mit China vergleichen. Der US-Amerikaner ist ja letztendlich auch ein zusammengewürfelter, multikultureller Haufen, die irgendwann reingekommen sind, haben die Ureinwohner verdrängt und haben keine eigene Nationalität. Die Chinesen sind aber ein Volk und sie sind sehr stark patriotisch auch verbunden miteinander und sie sind auch sehr hörig gegenüber ihren Führern. Das dürfen wir niemals vergessen, dass wir hier auf eine völlig andere Mentalität stoßen. Eine Anordnung wird ausgeführt, weil hier natürlich auch eine starke Tradition und auch eine Kultur noch eine riesen Rolle spielt. Deshalb dürfen wir Entscheidungen in China und Entscheidungen in den USA nicht mit den gleichen Bewertungen sehen, wenn wir nicht gleichzeitig auch die Bevölkerungsstrukturen und deren Mentalitäten mit berücksichtigen. Und wir wissen natürlich auch, dass man in Fernost mit List und mit Tücke arbeitet. Und da gibt es dann bestimmte Maßnahmen in der Kriegsstrategie, wie man arbeitet. Und ich glaube, um die chinesische Wirtschaft zu verfolgen und zu verstehen, muss man weniger betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Bücher lesen, sondern vor allem erstmal Bücher über die chinesische Kriegsführung, damit man weiß, mit welchen Methoden sie arbeiten. Und ich bin ganz sicher, dass sie hinter den Kulissen mit Moskau sehr eng zusammenarbeiten und auch diese Geschichte mit dem SWIFT und all diese Dinge der Sanktionen gegenüber die Rohstoffe, dass man an der Stelle dann auch schon bereits Gegenmaßnahmen gemeinsam trifft, um Russland nicht untergehen zu lassen. Die einzigen, die dabei untergehen, sind die Sanktionierer und nicht die Sanktionierten. Das muss doch auch mal verstanden werden.
Ja, und heute meldet die South China Morning Post ein Statement des ehemaligen Vizepräsidenten der Weltbank, Justin Lin Yifu, und der sagt, die Invasion in der Ukraine wird das Bestreben Chinas, die USA zu überholen und bis 2030, also in 8 Jahren, zur führenden Wirtschaftsmacht aufzusteigen, nicht beeinträchtigen. Und es heißt hier, der anhaltende Krieg in der Ukraine werde Chinas Bestreben sogar noch anfeuern, eben bis 2030 ganz vorne zu sein. Und dieser hochrangige Berater aus Peking, der sagt, dass der Einmarsch Russlands eben auch in eine Zeit fällt, in der China zwar unter wirtschaftlichem Druck stehe, die Spannungen mit den westlichen Mächten zunehmen und der Krieg in der Ukraine sowie die anhaltenden Störungen durch das Coronavirus für globale Unsicherheiten sorgten, aber die Sache sei klar, sie übernehmen das Ruder.
Ja, und die Aussage des Selbstbewusstseins, welches hier mitspielt, denn die Chinesen sind dafür bekannt, dass sie eher sehr zurückhaltend in ihren Aussagen sind, sehr vorsichtig in ihren Aussagen sind, und dass sie jetzt momentan jetzt so aus dieser Hecke herauskommen, nachdem mehr oder weniger die USA als Verlierer erklärt wurden, das dürfen wir nicht vergessen, denn die Vereinigten Staaten von Amerika haben schon längst ausgedient in dieser Weltführerschaft. Es ist jetzt nur noch eine Frage, wie wir beobachten, wie jetzt dieser Zerbröselungsvorgang der Vereinigten Staaten vor sich geht. Denn wir dürfen nicht vergessen, wie stark der chinesische Einfluss auch auf US-amerikanischem Gebiet beispielsweise ist. Übrigens auch auf kanadischem Gebiet. Das dürfen wir nicht vergessen. In Vancouver gibt es auch starke chinesische Tendenzen. Das ist einfach so. Das sind auch Dinge, die ganz normal dazu gehören, dass die Welt sich in einem permanenten Wandel befindet. Was jetzt entscheidend ist, dass die alten Strukturen, die wir hatten, die europäischen Völker mit ihren Ländern, mit ihren unterschiedlichen Mentalitäten, dass die jetzt in eine Vermischungspolitik reinkommen durch Völkerwanderungen, die ausgelöst werden, durch regelrechte Kriege, die man an jeder Kante versucht in Gang zu setzen, und jetzt dann eigentlich nur noch Russland und China überbleibt. Und USA möchten natürlich mitspielen und versuchen natürlich, sowohl mit China als auch mit Russland immer in Kontakt zu bleiben, weil sie wissen, es findet ein neuer Kampf der großen Weltmächte um die Marktanteile statt. Und da kommen sie an China nicht vorbei und auch an Russland nicht vorbei. Also die schlechteste Karte aus meiner Sicht momentan haben die USA, weil gerade dort auch der interne Kampf im Weißen Haus natürlich tobt.
Ich sehe hier gerade eine Meldung, Andreas. Wir haben ja gesprochen über die EU-Minister, die sich auf Schloss Versailles ab morgen treffen. Der EU-Gipfel, wie es weitergeht, auch mit Sanktionen. Wir haben gehört, dass Franz Timmermans gesagt hat, es werden harte Zeiten, aber wir müssen eben auch umswitchen auf andere Energiequellen und müssen sparsam sein und uns auf einiges vorbereiten. Wir haben in der letzten und vorletzten Woche über die AKWs, über die Atomkraftwerke gesprochen, die Kernkraftwerke, die ja in Frankreich neu gebaut werden, die in Deutschland bislang in der Planung waren, abgeschaltet zu werden. Und wo es aber sehr viele, außer die Grünen, sehr viele Vertreter aus anderen Parteien und auch andere Experten inzwischen gibt, die sagen, Deutschland kann sich das nicht leisten, die Kernkraftwerke abzustellen, wie es geplant ist, und teuren Strom aus anderen Ländern zuzukaufen, wo dann Atomkraftwerke gebaut werden. Und die Meldung, die hier gerade auf den Tisch kommt, die trägt die Überschrift: Keine Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke. Und da heißt es, Berlin hat eine Laufzeitverlängerung der bestehenden Atomkraftwerke ausgeschlossen, obwohl Moskau inzwischen damit als Vergeltung für die westlichen Sanktionen im anhaltenden Russland-Ukraine-Krieg die Gaslieferungen nach Deutschland einzustellen, also damit droht. Und die Entscheidung, Deutschland könne eventuell diese Abschaltung verzögern oder erstmal aussetzen, die sei jetzt abgeschmettert worden. Die Untersuchungen der Regierung kamen jetzt zu dem Ergebnis, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfehlenswert sei, die AKWs am Laufen zu erhalten und dass es zu spät sei, die bereits abgeschalteten Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Sind ja noch nicht alle abgeschaltet. Und dann heißt es hier wörtlich von deinem Lieblingsminister Robert Habeck in einer Erklärung: Wir haben noch einmal sehr sorgsam geprüft, ob ein längerer Betrieb der Atomkraftwerke uns in dieser außenpolitischen Situation helfen könnte. Und die Antwort ist zu verneinen. Es würde nicht helfen. Die Bewertung wurde von Habecks Wirtschaftsministerium und dem von Steffi Lemke von den Grünen geleiteten Umweltministerium vorgenommen.
Tja, und da fragt man sich jetzt wieder, wer regiert eigentlich hier die Bundesrepublik Deutschland? Und diese Entscheidung kann unmöglich von Herrn Habeck selbst entschieden worden sein in einer reiflichen Überlegung unter Abwägung der Risiken und Chancen, sondern hier gibt es offenbar strategische externe Einflüsse. Und das ist, wie gesagt, nochmal ganz wichtig, wenn wir uns auf George Friedman zurückbesinnen und wir wissen, dass Deutschland der wichtigste Unsicherheitsfaktor in Europa ist, so wird er zumindest gesehen aus US-amerikanischer Sicht, dann geht es darum, dass Deutschland als erstes, als wichtiger Spieler ausgeschaltet sein muss. Nicht militärisch, sondern ökonomisch. Militärisch führt sogar zu Wiederaufbau und dann kann man im Nachhinein sogar noch als gestärkt herausgehen. Aber wenn man ökonomisch sich einmal komplett zerstört hat, ohne kriegerische Unruhen, und ich glaube, das ist hier die Planung, die hier steht, dann ist dieser Spieler einfach keine große Relevanz mehr. Und dann kommen eben halt andere Staaten wie die südeuropäischen Staaten, die Süd-EU-Staaten wie Griechenland, Italien oder Spanien, die dann mehr Einfluss bekommen ökonomisch in diese gesamte EU-Nichtregierungsorganisation, zumindest vermeintlichen Einfluss. Also es ist wirklich schwer zu beschreiben, wie hier die Hintergründe sind. Aber wenn man dann erkennt, dass solche Entscheidungen gemacht werden wie diese AKW-Geschichte. Ich bin übrigens auch gegen Atomkraftwerke, um es ganz deutlich zu sagen. Es wäre längst anders machbar, aber da spielen einfach die Lobbyisten eine große Rolle, die ihr Geld verdienen mit anderen Möglichkeiten. Also wir sehen hier auf jeden Fall, dass dieser Prozess Deutschland nicht dient.
Tja, zufälligerweise und ausnahmsweise mal. Ja. Ich möchte noch ganz kurz hier erwähnen, nochmal, morgen ist der EU-Gipfel in Frankreich auf Schloss Versailles. Und da wird darüber beschlossen werden oder entschieden werden, wann man sich komplett und auf welchem Wege von russischer Energie, also Öl und Gas, loslösen will. Und gebetsmühlenartig sagt Olaf Scholz als deutscher Kanzler, Ja, nee, so ganz können wir da nicht raus. Und Habeck sagt mal so und mal so. Entweder er sagt, wir müssen da ganz raus, oder er sagt, wir können es sich nicht, uns nicht leisten. Hier heißt es jetzt, hier wird nochmal zitiert: Scholz sagte, dass die Fortsetzung der Energieimporte aus Russland für die Bürger unverzichtbar sei. Die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden. Ein vollständiges Embargo für russische Importe berge die wörtlich reale Gefahr der Unterversorgung von bestimmten Branchen. Andreas, was aber, wenn die morgen überstimmt werden, die Deutschen?
Wir werden es sehen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich denke mal, wir haben hier eine eindeutige Richtung und die EU und Europa und Deutschland sind hier in einem großen Zwiespalt jetzt, gerade was diese Energiefragen anbelangt. Ich kann es hier an der Kante wirklich nicht kommentieren, einfach weil ich nicht weiß, in welche Richtung es zurzeit geht.
Man kann nur immer
Ja.
wiederholen, bereitet euch vor, seht zu, dass ihr eure Sachen zu Hause parat habt, dass ihr auch im Winter heizen könnt, wenn kein Strom läuft, und dass ihr auch, was die Lebensmittelversorgung angeht, bitte, bitte auf dem Laufenden seid. Es gibt ja Empfehlungen, die werden auch immer wieder von uns eingestellt, von dem Katastrophenschutzdienst in Deutschland oder auch von den entsprechenden Gewerken in der Schweiz oder in Österreich, wo es heißt, dass es möglich ist, dass also die Angebote weniger werden. Sorry, ich war hier gerade ein bisschen von Andreas durcheinander gebracht worden.
Das spricht aber für mich.
Ja, das spricht für dich. Das hast du ganz, ganz toll gemacht. Naja, ihr wisst Bescheid. Es ist einfach wichtig, wachsam zu sein. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. In diesen offiziellen Empfehlungen heißt es immer, ihr sollt für ungefähr 10 Tage vorsorgen. Es ist wirklich wichtig, weit über die 10 Tage hinaus zu planen, so es überhaupt für euch nur möglich ist. Das heißt, nochmal, vielleicht gehen wir auch nochmal durch, was alles wichtig ist. Es ist wichtig, du hast jetzt gerade Kurbellampen hier für uns bestellt, Andreas. Diese Kurbellampen sind beispielsweise völlig unabhängig von Solar, von irgendwelchen Stromquellen, weil eine Minute kurbeln, hast du 3 Stunden Licht mit dieser Lampe. Das sind so diese ganz einfachen Dinge, die man schon vor den Bauernkriegen ungefähr benutzt hat, aber die in solchen Momenten dann hilfreich sind. Wichtig ist es, habt bitte genügend Streichhölzer zu Hause. Habt genügend Kerzen zu Hause, damit ihr auf andere Weise noch Licht machen könnt. Es gibt diese Teelichtöfen, mit denen man für wenig Geld, wir können mal wieder ein Video dazu einstellen, sich Heizquellen innerhalb des Hauses schaffen kann. Es ist sehr wichtig, dass man natürlich auch, was Wasser angeht, vorsorgt.
Ja, und natürlich auch, was die Energieversorgung anbelangt. Und wenn wir uns, ich bin ja von diesem EcoFlow total begeistert, weil das ist ja eine Art Generator, das ist ja eigentlich ein falscher Begriff, das ist ja ein großer Akku mit Generatoreinheit, den man sowohl über Solarzellen eben halt entsprechend aufladen kann, aber man kann ihn auch über die Steckdose aufladen, weil man geht ja jetzt schon intern davon aus in Europa, dass es eventuell bald nur noch stundenweise am Tag Strom gibt, dass zu bestimmten schweren Zeiten, wo also ganz viel Strom verbraucht wird, gegen Nachmittag oder Abend zum Beispiel, dass man dann bestimmte Bereiche abschalten muss, eventuell auch ganze Stadtteile mal runterfährt und dass man dann eine Überbrückung hat. Und das fand ich auch ganz gut, die Idee, die immer wieder kommt, dass zum Beispiel diejenigen, die ein Unternehmen haben, kleine Betriebe haben, Handwerksbetriebe, sonst was, aber auch große Betriebe. Und die spielen mit dem Gedanken, sich so ein EcoFlow zu kaufen und sagen, das ist jetzt aber doch ein bisschen teuer für mich jetzt als Privatperson. So ein Ding ist natürlich auch ideal als Firmenequipment zu kaufen, weil man dann diese Kosten für so ein Ding sogar absetzen kann, schlicht und ergreifend, weil man auch argumentieren kann aus meiner Sicht gegenüber dem Finanzamt, dass wenn beispielsweise der Strom ausfällt und ich Angst habe, dass dann meine Elektrik komplett ausfällt, in meinen Büros oder irgendwelche Daten verloren gehen könnten, dass man das über diesen Weg dann natürlich auch ausgleichen kann. Und das sind auch ganz interessante Tipps, die wir teilweise bekommen hier von unseren Abonnenten, die das sagen. dass sie sagen, ich habe mir da gerade 2 Stück von gekauft für die Büros und so weiter. Und die werden natürlich auch nur für die Firma eingesetzt und nicht privat, natürlich, ist es klar.
Es ist gut, dass du das klar machst, das ist selbstverständlich. Und ich möchte auch noch mal kommen auf die Eigenvorsorge, die Vorbereitung im Garten oder auf Terrasse oder Balkon. Wir stellen hier auch immer wieder ein, wie ihr das auch macht und jetzt schon einsät. Auch wir haben hier schon eingesät. Und ich kann zum Beispiel sagen, wir haben hier natürlich ein Gewächshaus, aber ich habe letztes Jahr mehrere Tomatenpflanzen hochgezogen. Und diese Tomatenpflanzen haben durch einen Trick, den ich euch immer wieder hier verrate und den ich euch bitte, dass ihr ihn ernst nehmt. Ich habe ihn erfahren von Marie Wurzelberg, dieser wunderbaren jungen Frau, die viele Videos macht über die Gartenarbeit. Und ich habe es ausprobiert selber und es ist der Wahnsinn, wie es die Ernte steigert. Es ist ein Unterschied, ob an einem Busch nur ein paar Tomaten hängen oder Dutzende über Dutzende. Und das ist merkt es euch bitte, wenn ihr die gelben Blüten seht von den Tomaten, dann geht jeden Tag hin und schüttelt die Äste, damit diese kleinen Blüten sich gegenseitig befruchten können. Und dann kommen eben an diesen Rispen nicht nur 1 oder 2 Tomaten, sondern ganz, ganz viele. Ja, und du hast, glaube ich, im letzten Jahr, Andreas, so viele Tomaten gegessen wie noch nie in deinem Leben und ich auch.
Ja, und das sind wirklich großartige Tomaten gewesen, weil die so geschmackvoll waren. Also das war schon großartig, wirklich. Und ich sehe dich natürlich da unten auch in dem Gewächshaus, also da unten, das liegt so ein bisschen abschüssig, in diesem Gewächshaus, da auch wirklich mit Freude und mit Gesang. Interessanterweise höre ich dann immer, wenn du im Gewächshaus bist, weil ich höre dann da deine wunderbare, wispernde Stimme, wenn du nämlich den Pflanzen ein Lied vorsingst. Also ich finde das schon wirklich großartig hier, wie du mit den Wesenhaften dich hier verbindest. Und ich glaube, diese gesamte Atmosphäre spielt auch eine wirklich ganz große Rolle, weil damit ein Medium natürlich eine Nährlösung auf dem Raum rein interpretiert wird, wo die Pflanzen wirklich auch dann eine ganz besondere, ich sag mal, Lust bekommen auch.
Ja gut, das ist wirklich dann die Verbindung zu und mit den Wesenhaften. Das ist sehr wichtig, dass wir die eingehen. Und ich muss immer wieder daran denken, wie uns vor einiger Zeit eine gute Bekannte, die ich seit x Jahren kenne, eine Unternehmerin, also wirklich sehr erfolgreich, hier besucht hat. Und sie hatte sich hier auch ein Grundstück gekauft und hat gesagt, ich mache das, damit ich hier so ein bisschen schöne Urlaubsinsel habe, weil es ist ja eine hübsche Urlaubsinsel. Und dann guckte sie mich so an, wie wir in die Wälder und auf den See schauten und hatte ihr eines Handy in der Tasche und das andere in der Hand und da klingelte gerade wieder irgendwas und sie lief da im Stechschritt als Karrierefrau hier über unseren Gravel und telefonierte und kam dann wieder und sagte zu mir, weißt du, Evchen, es ist wirklich sehr schön hier, aber mal ganz ehrlich, du möchtest doch hier nicht für immer tot über dem Zaun hängen. Und da ist mir so der Unterschied aufgefallen zu meinem früheren Leben, weil da, so war ich auch, und heute. Und ich hätte mir das vielleicht auch nie vorstellen können, welches Glück darin liegen kann, wenn man in der Natur ist, wenn man verbunden ist mit der Natur und eben die Möglichkeiten hat, die Chancen hat, ich betrachte es als Geschenk, in der Natur und mit der Natur zu arbeiten, anzusehen, ernten zu dürfen, dankbar sein zu dürfen und einfach in Richtung Natur und damit in Richtung Schöpfung seinen Weg fortzusetzen. Und ich denke, diese Zeit der Transformation kann uns helfen, in eine verbindendere Energie mit der Natur, mit den Naturwesen und eben auch mit den Naturgesetzen zu kommen.
Ja, und gerade jetzt, wo wir durch diese ganze Corona-Geschichte natürlich auch gelernt haben, gerade in den Ballungsgebieten wie in Deutschland, wie die Menschen dann alleine isoliert werden und so weiter, da ist es natürlich gerade, wenn man auch raus ist und in der Natur ist, natürlich ein besonderer Vorteil und man lernt plötzlich eine ganz neue, alte Lebensqualität wieder, wie man sie früher eigentlich schon in sich hatte. Und aus diesem Grunde ist es auch so schön, selbst wenn man nur in kleinen Bereichen ein paar Pflänzchen hat, die einem dann entsprechend auch die Kraft auch selber geben.
Die Kinder lieben es, draußen zu sein und in der Natur zu spielen. Werdet wie die Kinder, dann findet ihr den Weg in das Reich des Himmels. So hat es einstmals Jesus gesagt. Ja, mit diesem schönen Schlusswort, Andreas, verabschieden wir uns. Deine Technik funktioniert, du bist toll.
Ja, es klingt noch ein bisschen komisch. Wir werden es nachher mal testen, wie es dann auch für euch denn geklungen hat, wenn wir uns diese Aufnahme hier anhören. Alles Liebe euch.
Bis später zum Abendgebet.